Quarantimes, die Nachtschau, Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krise. Guten Morgen, liebe Hyrixes, ich bin Trailer Sparks und heute sprechen wir zum Thema Testament. Und zwar so, weil es mir in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen ist, dass dieses Thema nicht besprochen wird, weil ich darauf angesprochen wurde, dass dieses Thema nicht besprochen wird, und weil ich auch in mir selbst eine Verweigerungshaltung dem Thema gegenüber anspreche und bemerke und das thematisieren will. Etwas in mir will kein Testament schreiben und sich überhaupt nicht der Möglichkeit eines Todes stellen, weil etwas in mir das Gefühl hat, wenn ich das nicht tue, dann wird es nicht passieren. Dabei gibt es genau eines, was sicher ist. Alle werden sterben, auch die Egoisten, die regieren, so sagt Tapete. Und auch wir werden es. Nun ist Endlichkeit nicht gerade ein besonders erfreuliches Thema, würde eins meinen, aber um die Endlichkeit an sich geht es mir in dem Moment auch nicht, sondern es geht mir vielmehr darum, darüber zu sprechen, was bleibt und dass es auch gilt, das zu organisieren. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer hat, der kann vererben in seinem Testament. Wer hat, der kann weitergeben. Morgen findet in Hamburg, Berlin, in Karlsruhe und noch in der anderen Stadt, in Braunschweig? Nee, in Hannover, in Kaiserslautern. Meine Güte, also in Hamburg, Berlin, Hannover und Kaiserslautern finden morgen Aktionen unter dem Titel »Wer hat, der gibt« statt. Gestartet von einem städteübergreifenden Bündnis und auch städteübergreifend stattfinden, ist dieser Aktionstag dazu gedacht, einmal zu thematisieren, dass doch vielleicht die Reichen, TM, für die Corona-Krise, TM, bezahlen sollten. Hier erstmal ein Auszug aus der Mobilisierung.
Bis vor kurzem war bei mir die Welt noch in Ordnung. Ich war auf der Überholspur. Schickes Haus, teure Klamotten. Mir ging es blendend. Mein Vermögen wuchs von Woche zu Woche. Mein Geld arbeitete für mich. Eigentlich lief alles nach Plan. Doch dann kam Corona. Seitdem muss ich mich immer mehr einschränken. Selbstisolation im Erstwohnsitz. Wenigstens bleibt mir noch der Blick auf die Elbe. Jeder Tag ist gleich. Aktienkurse checken, Depots von Luxemburg nach Liechtenstein verlegen. Doch irgendwie läuft's bei mir nicht mehr so richtig. Meine Kurse stagnieren. Und selbst mein Garten verkommt zunehmend. Seitdem der Gärtner seine Kinder selbst betreuen muss, vernachlässigt er auch meine wunderschöne Hecke.
Mit dem Gejammer ist jetzt Schluss. Zeiten von wer hat, dem wird gegeben, sind vorbei. Ab jetzt gilt, wer hat, der gibt. Dieses Mal müssen die Reichen für die Krise zahlen. Um sie dafür zu motivieren, gehen wir sie besuchen. Kommt am 19. September mit uns auf die Straße.
Die Demo in Hamburg beginnt am morgigen Samstag um 18 Uhr. Wird sich getroffen beim Bahnhof Dammtor, angemeldet ist für 2000 Leute, was ich für diesen versuchten Linkspopulismus doch sehr eine niedrige Zahl finde. Eigentlich könnte doch Linkspopulismus auch mal greifen, gerade in Zeiten wie diesen, oder? Wenn einfach mal gesagt wird, hey, wer hat, der gibt. Und vielleicht hört dann der Mittelstand auch auf, rumzujammern. Armer, armer Mittelstand. Deine Hotels sind leer und ausgebrannt. An dieses Lied muss ich mich gerade erinnern, von dem eins mir berichtet hat, dass das gesungen wurde im Hauptbahnhof Berlin. Einfach so, kontinuierlich, während der Proteste gegen die Existenz von Corona, die irgendwelche rechten Verschwörungsideologinnen durchgezogen haben, denen mehrere Menschen zugelaufen sind, eben weil ihnen ja genommen wird vom Staat, von Corona. Naja, mir wird auch genommen. Uns allen wird immer genommen vom Staat. Und ob jetzt mehr Besteuerung das Problem lösen, da bin ich mir nicht so sicher. Oder ich wage sogar zu sagen, daran glaube ich nicht. Ich finde es trotzdem eine sehr gute und mutige Initiative, endlich mal wieder auf den Linkspopulismus zu setzen und zu sagen, wer hat, der gibt. Da kann jeder eins sich ja selbst dazu denken, was das heißen könnte. Zum Beispiel, wer hat, dem wird genommen. Wer hat, sollte nicht mehr länger haben. Infolgedessen fällt mir gerade wieder ein, dass ich ja auch neulich mal wieder Proudhon mit seinem Eigentum ist Diebstahl zitiert habe und dann gemerkt habe, eigentlich geht es gar nicht darum, Eigentum als Diebstahl zu benennen, weil das Diebstahl an sich auch schon wieder in eine Kategorie macht, die Eigentum als solches anerkennt. Wie also davon wegkommen einerseits und andererseits über dieses reale Problem reden, das da ist, das nämlich, wenn ich sterbe, der Staat kommt. Oder, wie du es mir gesagt hast. Ich liege im Zelt, schwer atmend. Stöhne noch ein bisschen nach, weil ich so heftig gekommen bin. Du hast dich an mir gerieben und ich mich an dir, durch den Schlafsack, minimale Berührung. Im Hintergrund das laute Rauschen des Flusses, der diesem Tal und dem Käse den Namen gibt. Du streichst mir übers Haar und ich mit dem Zeigefinger über deine Wange. Ich kuschel mich an dich, in dich hinein. Um Zähne putzen zu gehen, ist die Situation einfach geradezu weich und mit letzter Kraft schiebe ich die Matte wieder unter mich. Und du sprichst leise in mein Ohr. Wir sollten nicht nur mehr über Erbe und Klasse, sondern auch über Testamente sprechen. Also, politisch. Hä? Murmle ich und ziehe den Sabber aus meinem Mundwinkel hoch. Wie meinst du? Na, kaum jemand aus unserem Umfeld hat ein Testament. Dabei leben wir so gefährlich. Wir klettern, wir wandern, wir fahren Fahrrad, wir halten uns sehr viel und oft auf der Straße auf und sind Zielscheibe der Staatsgewalt. Hast du denn eins? Frage ich. Ja, sagst du, ich habe es zuletzt vor 2 Jahren neu geschrieben. Stimmt, sage ich, das ändert sich immer wieder. Warum hast du denn eins? Ich meine, du hast doch nichts. Und drehe mich zu dir hin, stütze meinen Kopf auf die rechte Hand, sanft fahre ich deinen Arm entlang, deiner Seite. Du seufzt und lächelst gleichzeitig und schaust mich an. Na, ist doch klar, wenn ich das nicht regle, dann regelt das der Staat für mich. Und entweder kriegt der Staat alles oder meine Familie. Das wäre ja auch keine Lösung, beziehungsweise das will ich nicht. Ich meine, was soll denn mein Onkel mit meinem Fahrrad? Ich lache ein bisschen, auch über mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass all meine persönlichen Gegenstände auch einfach an irgendwen gegeben werden, für den der Staat es für richtig hält. Und wie hast du jetzt dein Testament geschrieben? Naja, sagst du, ich habe eine Art Plenum gemacht, da reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob das richtig geht, aber es war mir wichtig, dass ich einige FreundInnen benannt habe, die sich im Falle meines Todes treffen und dann gemeinsam entscheiden, wer was bekommt und mit was umgegangen wird. Und während ich euch jetzt diese Anekdote erzähle, fällt mir die Anekdote ein, wie ich sie meiner Mutter erzählt habe und die dann meinte, sie habe kein Testament, weil sie nichts zu vererben habe, weil ihr Testament ihre Liebe sei. Und ich fand das dann wunderschön, ich fand das einen wunderschönen Moment. Und gleichzeitig spricht seit diesem Augenblick etwas in mir dafür, mich doch damit auseinanderzusetzen. Ich werde nichts erben. Zumindest nichts Materielles. Ich werde nichts zu vererben haben. Zumindest nichts, was über den Wert meines Computers hinausgeht. Und das ist nicht gerade viel. Wer hat, der gibt. Und wer nicht hat, der hat auch was zu geben. Und die Frage ist immer, wie verteilen wir es? Wie verteilen wir es unter uns? Wie verteilen wir es neu? Und wie verteilen wir es so, dass keine neuen Machtstrukturen entstehen? Ich stelle auch fest, dass in meinem Umfeld ziemlich viele Menschen aus einem eher bürgerlichen Verhältnis kommen. Das heißt, dass all diese Menschen eines Tages irgendwas erben werden. Ein Haus, Geld, ein Ferienhaus, vielleicht ein Schiff, ein Auto. Und dass mich das schon beschäftigt, dass es das schwieriger macht, über Einkommen zu sprechen, über das, was finanziell da ist. Wenn ich weiß, dass du eines Tages zwei Häuser erben wirst, kann ich dir nicht mehr mit demselben Ernst ins Gesicht blicken, wenn du mir sagst, ich bin pleite. Und trotzdem ist es wichtig, genau darüber zu sprechen. Können wir das Erbe ausschlagen? Müssen wir das Erbe annehmen und das Privileg nutzen? Müssen wir jetzt schon damit planen, dass wir diese Privilegien haben und nutzen sollten und nutzen werden? Überhaupt habe ich sehr viel geerbt. Sehr viel Wut auf das, was ist, ist gar nicht nur aus mir herausgekommen, durch das, was ich erlebt habe, sondern auch durch das, was ihr alle, was verschiedene Leute vor mir erlebt haben. Und dass es immer wieder dasselbe ist. Die Wiederholung der immer gleichbleibenden strukturellen Gewalt hat sich eingeschrieben in mein Körper, in mein Denken, in mein Handeln, in mein Sein. Und ich möchte das nicht weiter vererben müssen. Testament. Nein, das heißt nicht, dass ich jetzt mein Testament hier vortragen werde. Ich habe noch keins. Aber ich bin dabei, mir zu überlegen, eins zu machen und was da drin stehen sollte und könnte. Ein Testament zu schreiben muss kein Privileg sein. Ein Testament zu schreiben kann einfach nur heißen, dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen, was wir wem wie zurücklassen. Das Thema Testament ist auch über mich gekommen, weil, oh glückliches anarcha-feministisches Herz, es eine zweite Ausgabe der Ramasuri gibt, dem Magazin für die Revolte, wie ich neulich festgestellt habe, als ich in den Infoladen reinspaziert bin. Und darin gibt es einen Artikel über Andrea, eine Frau, die darum kämpft, auf ihre Weise zu sterben. Und Andrea war Teil der aufständischen Gruppe. Ich kann das nie richtig aussprechen. Ich spreche es jetzt einfach auf verschiedene Arten aus. Osangaceros, Osangaceros, Osangaceros. Die vor allem in Frankreich in den 80ern aktiv war und dadurch berühmt wurde, als sie Anfang der 90er detaillierte Pläne von vielen neu gebauten Knästen stahlen und sie der Öffentlichkeit zugänglich machten. Und in dieser Ramasuri ist ein Brief von ihr, den ich so berührend fand, auch ein bisschen schwierig oder nicht kritikfrei anzunehmen, aber trotzdem so, dass ich ihn gerne teilen wollte. Und zwar ist das ein Brief von Andrea, die an Krebs erkrankt war und wusste, dass sie zu ihrer letzten Chemotherapie geht oder nicht. Und das ist ein Brief an ihre Freundin. Mai 1991. Noch war nichts in der Nähe und ich war nur das ferne Echo der Tiefen der Zeit und der Zukunft, Novalis. Bella, ich gehe davon aus, dass du mein bevorstehendes Ende als einen Misserfolg siehst. Entdecke ich die bereits trauernde Freundin? Du vergisst, dass ich nicht auf Heilung aus war. Meine Verteidigung bestand zunächst darin, die Krankheit zu leugnen und später mein Schicksal durch ein Prinzip entscheiden zu lassen, das höher ist als die Höhen und Tiefen, die mir auferlegt wurden. Wollte ich das Leben in vollen Zügen genießen? Natürlich wollte ich das. Ich habe mein Ziel erreicht, das darin bestand, mich nicht herumschubsen zu lassen, egal was passiert. Strategisch gesehen habe ich an zwei Fronten gewonnen. Die Metastasenbullen, Metastacops, die ewig versuchten, meine Emotionen zu besetzen, behandelte ich mit einer großartigen Gleichgültigkeit. Es gelang mir rechtzeitig, so hoffe ich, meine Verbindungen zur medizinischen Welt zu durchbrechen. einer Welt, die alle Krebsarten und andere Scheiße, die sie uns selbst aufdrängt, in den Schatten stellt. Die Medizin ist eine große Bürokratie und sie verbirgt ihre Ignoranz wie ein Staatsgeheimnis. Ein Mantra, oder? Die Medizin ist eine große Bürokratie und sie verbirgt ihre Ignoranz wie ein Staatsgeheimnis. Was meine Bullenmetastasen, Kopperstasis anbelangt, jene lebenden Leichen, die mich in den letzten Jahren ohne Scham und ohne ernsthafte Schwierigkeiten verfolgt haben, so haben auch sie es nicht geschafft, mich zu isolieren. Denn, ja, meine FreundInnen standen hinter mir, auch wenn sie weit weg waren. Noch besser, was ein Luxus, höchstes Vergnügen. Ich habe es mit meinen FreundInnen geschafft, meinen Ausstieg als eine noch zu konstruierende Situation zu organisieren. Das Datum unserer Abreise steht fest. Dieser vereinbarte Moment markiert einen Aufbruch, gleichzeitig ein Ende und ein Anfang. Ich werde Teil der Zukunft meiner Gefährtinnen sein, werde an ihren kollektiven Entscheidungen teilhaben. Ich sage wir, obwohl ich von einer Zeit spreche, in der ich nicht mehr sein werde. Es ist schwer, die allgemein akzeptierte Auffassung vom Tod nicht zu relativieren. Dieses mehr oder weniger willkürlich gewählte Datum sollte als eine qualitative Schwelle betrachtet werden, die wir alle überschreiten wollen und vor der wir uns sakrilegisch scheuen würden. Unser Standpunkt steht hier im diametralen Gegensatz zu jener Vorstellung von Selbstmord als einem isolierten und verzweifelten Akt, der alles, woran der Einzelne geglaubt hat, abschafft und nichts anderes als Scheitern und Niederlage darstellt. Indem ich entscheide, welche Art mein Tod sein soll, und zwar nicht im Privaten, sondern gemeinsam mit anderen, gehe ich über die bloße Bejahung der individuellen Freiheit angesichts eines Verfallsprozesses, ob der Welt oder meines Körpers, hinaus, den ein einziger Wille niemals überwinden könnte. Die Freiheit, die ich bejahe, ist eine materielle Individualität, eine Individualität also, die eng mit meinen anderen verbunden ist und daher von sozialem Charakter. Wir leben allein von der Kommunikation, und ich bin der lebende Beweis dafür. Meine Freiheit, weder Sieg noch Niederlage, ich bin mir meiner FreundInnen sicher, Andrea. Und ich finde auch eigentlich sehr schön, weiter vorne gibt es noch ein Zitat von Debord. Und diese soziale Abwesenheit des Todes ist identisch mit der Abwesenheit des Lebens. Und so kommen wir wieder zurück zu den Quarantimes, meine Lieben. Hat die soziale Anwesenheit des Todes zugenommen und dadurch auch die soziale Anwesenheit des Lebens? Könnte es sein, dass die Menschen dadurch, dass der Tod uns allen näher rückt, weil kontinuierlich über ihn gesprochen wird, als eine Möglichkeit, wenn wir uns aus dem Haus trauen. Könnte es sein, dass dadurch auch das Leben wieder mehr bejaht wird? Und wenn das Leben bejaht wird, heißt das nicht auch, dass denen genommen wird, die haben? Heißt das nicht auch ein Ja? Oh, jetzt muss ich gerade an Trainspotting denken. Ich weiß nicht, ob eins sich noch daran erinnert. Es gab doch diesen mega langen Monolog. Sag ja zum Leben, sag ja zur Waschmaschine, lalalala. Da will ich überhaupt nicht hin, sondern vielmehr dahin, dass eine Bejahung zum Leben auch eine Bejahung dazu ist, sich dem zu widersetzen, was uns einschränkt, was uns kaputt macht, was uns davon abhält, das Leben so zu leben, wie wir es wollen. Seien es Normen von Gender und Beziehungen, sei es der Staat, sei es der Kapitalismus und so weiter, all diese Gedankenkonstrukte, das Geld, die wir uns als Menschen selber geschaffen haben und die niemand anderes als die Menschen selbst auch mit etwas Neuem oder anderem ersetzen können. Testament. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone auf FSK 93,0. Dem Sender X eures Vertrauens. Oder etwa nicht? Und ich bin Trailer Sparks. Auf das Thema bin ich auch gekommen, weil ausgerechnet in der Woche, in der ich diese Gespräche über Testamente geführt habe, David Graeber gestorben ist. Nun, hat bestimmt jedix Anarchie seine eigenen Widersprüche mit David Graeber und ich habe sie auch. Ja, ich fand gerade seine letzten Theorien waren schon ein bisschen vom Feminismus abgeschrieben und dann als sein eigenes verkauft. Aber darum geht es mir hier nicht, sondern auch darum zu merken, dass auch jemand, der so doll im Widerspruch zu einer breiten Szene steht und der sich auch ein bisschen zu doll als Retter von irgendwas inszeniert hat, Dinge hinterlassen hat, die bleiben und die wichtig sind für den Diskurs und die für mich wichtig sind. Als ich damals, vor fast 10 Jahren, Schulden von ihm gelesen habe, eine anthropologische Auseinandersetzung darüber, was Schulden sind, wie Geld funktioniert und so weiter, habe ich mich nochmal neu dazu inspiriert gefühlt, genau dieses Thema von Grund auf anzusprechen. Wie kommen wir aus dem Gefühl, in jemandes Schuld zu stehen, heraus? Wie kommen wir dahin, das zu akzeptieren, dass nicht jede Handlung einen Gegenwert hat, dass nicht alles bewertet wird und bewertet werden kann? Wie kommen wir dahin, einfach zu lernen, zu geben und zu nehmen? Wer hat, die gibt. Flyertext Version 3000. Das ist Teil eines Aufrufes für Samstag. Die Demo um 18 Uhr am Dammtor, von der ich eben berichtet habe, und ich möchte einen Teil daraus gerne vorlesen. Es ist in Stichpunkten formuliert, was ich immer sehr reizend finde, gerade wenn es um Populismus geht. Stichpunkte rocken, bitte keine 10-seitigen Pamphlete mit Fremdwörtern mehr, in denen mir irgendein Typ erklärt, was jetzt eigentlich genau und wirklich präzise das Problem ist, wenn es doch eigentlich so leicht zu erklären ist. Punkt 1. Wir haben den Kapitalismus und die kapitalistischen Mechanismen satt. Zweitens. Nach Berechnungen von Oxfam besitzen die 85 reichsten Menschen der Welt so viel wie die ärmere Hälfte der Erdbevölkerung zusammen. Drittens. In lokalem Kontext ist die Ungleichheit nicht weniger schockierend. Hamburg ist die Stadt mit den meisten MillionärInnen Deutschlands. Viertens. Hier leben 42.000 MillionärInnen und 11 MilliardärInnen, gleichzeitig 46.000 armutsgefährdete Kinder und 180.000 Hartz-IV-BezieherInnen. Fünftens. Wir finden, dass die Krise, die strukturelle Ungleichheit und Diskriminierung, in der wir leben, gerade schmerzhaft deutlich werden lässt und die Ungleichheiten teilweise doch drastisch verschärft. Deswegen denken wir, dass das genau der richtige Moment ist, um zu handeln, Systemkritik zu üben und aktiv zu werden. Dann ein neuer Absatz. Die Krisenpolitik der Regierung. Ich werde das jetzt auch mal mit vorlesen, obwohl ich das so ein bisschen für, war ja klar, dass die Regierung so reagiert, aber egal. Die Krisenentscheidungen der Regierung sind vor allem kapitalfreundlich und tragen zu einer Umverteilung von unten nach oben bei. So zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung. Diese ist vor allem ein Geschenk an Unternehmen, die diese meist nicht an Endverbraucherinnen weitergeben. Ein weiteres gutes Beispiel: die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei 40%. Auch das klingt erstmal arbeitnehmerinnenfreundlich, fällt jedoch vor allem für Betriebe als Ersparnis ins Gewicht, da diese meist die Sozialversicherung für ihre Angestellten zahlen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass bei leeren Sozialkassen in Zukunft Leistungen eingeschränkt werden. Drittens, irgendwie habe ich den Faden verloren, darüber hinaus soll noch an Sozialleistungen gespart werden. Es gibt bereits jetzt Überlegungen, wie zum Beispiel von Friedrich Merz, das Staatsdefizit nach der Krise über Einsparungen zu refinanzieren. So kann es nicht weitergehen. Wir sind nicht bereit, für diese Krise zu bezahlen. Deswegen muss es jetzt heißen, Kapitalismus überwinden. Das kapitalistische System ist eine Sackgasse. Zunächst, weil großer Reichtum nie ohne Ausbeutung entstehen kann. Gewinn entsteht nicht aus dem Nichts, sondern wird erzeugt, indem ArbeiterInnen mehr arbeiten, als sie bezahlt werden. Das dadurch entstehende Mehrprodukt ist der Gewinn der Besitzenden. In einer Welt mit fairen Löhnen könnte es kein derart überdimensioniertes Mehrprodukt mehr geben, das Menschen zu Superreichen macht. Kapitalismus macht Menschen zu KonkurrentInnen und bringt sie dazu, gegeneinander anzutreten, anstatt auf gemeinsame Lösungen hinzuarbeiten. Reichtum oder Armut sind fast immer eine Frage der sozialen und geografischen Herkunft und Zufall. Die meisten Menschen werden reich oder arm geboren. Der amerikanische Traum, der versucht, uns den Kapitalismus als ein System der Freiheit und Chancen zu verkaufen, ist bloße Illusion. Niemand wird durch Eigenarbeit zur Einkommensmillionärin. Im Kapitalismus ist alles gewinnorientiert. Selbst die grundlegendsten Bedürfnisse wie Gesundheit, Wohnen und Bildung werden zu wirtschaftlichen Betrieben und Spekulationsgütern. Die Idee, dass jeder Teil unserer Gesellschaft Gewinn abwerfen muss, ist zutiefst kapitalistisch und für viele Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders völlig ungeeignet und produziert damit die unfairen Verhältnisse, in denen wir jetzt leben. Und dann geht es weiter. Alles allen und alle tun alles. Alles allen ist ein dezentrales Netzwerk, das im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G20-Gipfel 2017 entstanden ist. Es organisiert antikapitalistischen Protest in einer hedonistischen Aktionsform. Alles allen will den Kapitalismus überwinden für eine Zukunft, in der alles allen ist und alle ein gutes Leben führen können. Die Überzeugung ist, alle können alles allen sein und alle sollen alles tun. Jede Kleingruppe von Menschen kann eine Zelle der Revolution sein. Deswegen wollen wir euch auffordern, organisiert euch, schließt euch zusammen mit euren Freundinnen und Genossinnen, bildet Banden, werdet Zellen, erkennt eure Verantwortung und werdet aktiv für den Systemwandel. Tragt die Forderung nach struktureller Umverteilung weiter. Sprecht mit Menschen über dieses Thema. Organisiert Demos, Aktionen und Infoveranstaltungen und überlegt euch eigenen Formen kreativen Protest. Denn alle müssen alles tun für den Umsturz. Soweit also dieser Flyer-Text, der mir zugespielt wurde. Und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen besser gelaunt, tatsächlich. Einfach, was sowas mit einem macht, nicht? Elliot Smith, Needle in the Hay. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Testament. Dieses Lied, Needle in the Hay, verbinde ich mit dir. Obwohl wir es nie gemeinsam gehört haben. Ich verbinde es mit dir, weil dein Bruder es gespielt hat, als wir dein Grab besucht haben vor ein paar Wochen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass du in den Freitod gegangen bist. In den Freitod aus Druck, der gesellschaftliche Druck, richtig zu sein, gut gelaunt zu sein, immer vorne mit dabei sein zu müssen, zu wissen, was eins vom Leben will und sich immer geliebt zu fühlen, den du nicht mehr gespürt hast, mit dem du nicht mehr umgehen konntest. Ebenso ist es am morgigen Samstag, dem 19. September, auf den Tag genau 2 Jahre her, dass Stephen Mainz gestorben ist, während eines Polizeieinsatzes, eines gewaltsamen Polizeieinsatzes im Hambacher Forst. Und ich möchte auch hier an ihn erinnern und an alle anderen, ob sie in Kämpfen direkt gestorben sind oder von den Kämpfen in den Freitod getrieben wurden oder sich entschieden haben, aus den Kämpfen herauszuziehen. Genau damit, mit dem Abgang. Ihr hinterlasst alle viel, auch wenn ihr es nicht wisst, ob ihr ein Testament geschrieben habt oder nicht. Ihr seid alle tatsächlich weiter da. Wie lange? Das weiß ich nicht. Aber da seid ihr jetzt gerade. Und für mich ist das, was zählt. Und mehr kann ich nicht sagen oder bieten dazu. Das Thema Testament ist mir auch eingefallen, denn als ich letzte Woche dieses Gespräch über das Testament hatte, war auch der Moment, in dem Moria in Flammen aufgegangen ist. 12.000 Menschen, die alles zurückgelassen haben, ob die wohl ein Testament geschrieben haben und immer auf sich tragen oder bei ihrer Familie hinterlassen haben, um hier in Europa ihr Glück zu finden, verlieren den letzten schäbigsten Scheiß, den eins ihnen gegeben hat. Ein Lager, in das sie eingesperrt waren. Und die Corona-Pandemie bietete natürlich einfach auch die beste Ausrede. Wenn da einige Covid-19 infiziert sind, muss eins schließlich auch alle 12.000 Leute internieren. Nun streiten sich verschiedene EU-Staaten darum, wer jetzt wie viele der Überlebenden aufnehmen würde, wer die Männer nimmt und wer die Frauen und die Kinder. Und es ist alles so jenseits von, um es mit Nietzsche zu sagen, jenseits von Gut und Böse. Es ist alles so jenseits von meiner Vorstellungskraft, dass seit Monaten, seit Jahren über die unmenschliche Situation der sterbenden Geflüchteten gesprochen wird. Sei es zu Wasser, sei es zu Lande, sei es im Feuer, sei es im Lager. Und dass nun jetzt auf einmal darüber gesprochen wird, ob eins Griechenland entlasten möchte. So. Das ist so eklig. Es ist so unwahrscheinlich eklig, dass ich es sogar eklig finde, dass ich es überhaupt anspreche. Ich weiß auch nicht, wie damit umzugehen sei. Ich meine, den Staat zu fordern, die Leute aufzunehmen, das ist gerade das praktisch einzig Richtige, was zu tun ist. Und gleichzeitig ist es so eklig, das immer noch tun zu müssen und immer wieder tun zu müssen, wenn wir darüber sprechen, dass es um Menschenleben geht und um nichts anderes. Menschen, die nicht sterben wollten, die nicht nach Europa gekommen sind, um nichts zu haben, sondern die vor dem Nichts geflohen sind, die etwas erwartet haben vom Leben, die einmal etwas mehr zu vererben haben wollten als schöne Geschichten. Mehr zu vererben haben als schöne Geschichten, denke ich. Und gleichzeitig denke ich, will ich das überhaupt? Ist das ein Luxus, dass ich das nicht will? Ist es mein Privileg zu sagen, ich will nicht mehr haben? Fetischisiere ich mein eigenes Prekariat und das meiner FreundInnen? Weil wir nichts zu vererben haben wollen, außer schöne Geschichten. Heute scheint der Tag der offenen Fragen zu sein. Deswegen mache ich jetzt noch mal weiter mit einem ganz konkreten News-Ticker. Und zwar tatsächlich gibt es endlich, darauf haben wir alle gewartet, weil Twitter ja schon heftig nervt und irgendwie Mastodon immer noch nicht so richtig zieht, einen Ticker-Dienst, den Systemli geschaffen hat. Und zwar den tollen Dienst ticker.li. Ein Service zur Verbreitung von kurzen Nachrichten zur Unterstützung von Veranstaltungen, Demonstrationen oder anderen zeitkritischen Ereignissen. Features: Nachrichten bis zu 280 Zeichen, optionale Weiterleitung zu Twitter, Verwendung einer eigenen Subdomain, beispiel.ticker.li, Upload von bis zu 4 Bildern oder einem GIF pro Nachricht, Karten mit Punkten, Routen oder Flächen pro Nachricht, quelloffene, von systemli.org entwickelte Software. Warum ein Ticker? Großveranstaltungen wie etwa Demonstrationen oder Blockaden benötigen einen erhöhten organisatorischen und technischen Aufwand. Während der Ereignisse ist eine schnelle Kommunikation ein wichtiger Faktor, um koordiniert agieren zu können. Dazu ist es wichtig, so viele Menschen wie möglich gezielt zu erreichen. Auch für die schnelle Informationsweitergabe aus einem beschränkten Kreis von Menschen, wie etwa bei Prozessbeobachtungen, kann es wichtig sein, schnell Neuigkeiten nach außen zu übermitteln. Es hat sich in den letzten Jahren bewährt, Informationen über das Internet in Echtzeit zugänglich zu machen. Als praktisch haben sich Ticker erwiesen. Sie geben gebündelt und kanalisiert Informationen weiter und ermöglichen so eine horizontale Entscheidungsstruktur. Mit Tickern habt ihr alles auf einen Blick, da es nicht nötig ist, zwischen verschiedenen Seiten, Formaten oder Portalen hin und her zu wechseln. Ticker können zudem von einer Vielzahl von Gerätetypen, wie etwa Smartphones, WAP-fähigen Endgeräten oder verschiedenen Browsertypen, Firefox, Chrome, Opera usw. so erreicht werden. Den EndnutzerInnen entstehen dabei keine Mehrkosten als die üblichen Preise für den Datentransfer über das Internet. Unser Angebot. Systemli.org/ticker.li möchte deshalb den Zugang zu diesem Kommunikationsmittel vereinfachen. Die Bedienung eines Tickers während der Veranstaltung obliegt dabei euch. Über ein einfach zu nutzendes, intuitives Interface könnt ihr neue Inhalte online stellen. Außerdem habt ihr den Vorteil, dass der Ticker und Twitter gleichzeitig bedient werden. Damit fällt ein separates Befüllen der Inhalte weg. Ihr kriegt pro Ticker eine eigene Subdomain, als Beispiel eine demo.ticker.li oder was anderes.ticker.li. Schickt uns einfach eine E-Mail, am besten verschlüsselt, für eine Anfrage. In dieser E-Mail solltet ihr uns das Ereignis und den Zweck vorstellen, für welches ihr den Ticker verwenden möchtet. Und falls ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch auch einfach über unsere E-Mail-Adresse. PS, der Ticker-Dienst wurde vom Kollektiv Systemli, systemli.org, entwickelt und wird nur durch uns gehostet. Ihr könnt alternativ auch das Ticker-System von systemli.org benutzen. Dann gibt es hier auch die Quellcode, falls ein sich die Ticker auf den eigenen Server holen will, also das ganze System, und die Kontaktdaten tickerli-admin@immerda.ch. Ja, so viel von der Seite Good News. More infrastructure is always more nice. Und ich bin gespannt, wann Tickerli zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Buntspecht unter den Masken. Und lustigerweise ist dieser Song über ein Jahr alt. Er hat mich aber erst diesen Sommer erreicht und vielleicht auch andere Menschen. Und jetzt trifft er irgendwie den Nagel total auf den Kopf. Und der ist so ein bisschen zu meinem Sommer-Soundtrack geworden. Obwohl es jetzt, spätestens seit heute, Herbst ist. Die Sonne wärmt die Luft nicht mehr auf. Herbst ist es auch weiterhin in Deutschland. Ja, kommen wir zu den richtig guten Nachrichten. Es geht einfach weiter mit den 129ern und auch in Österreich geht es weiter mit dem sogenannten Paragraph 278a, also auch der, was die Gründung einer kriminellen Organisation betrifft. Und in beiden Fällen wird natürlich ermittelt gegen Anführungszeichen links. Schlusszeichen. In Berlin gab es am Mittwoch Razzien in verschiedenen Privatwohnungen und bei der anarchistischen Bibliothek Kabalik. Ich kann das nie so richtig aussprechen. Hier nochmal zurück. Kalabalik, genau. Kalabalik. Was kann eins dazu sagen? Genau, in Wien wurden auch diverse Observationen durchgeführt und diverse Gegenstände beschlagnahmt. Und es gibt hier auf Twitter von Antifa-Prinzessin eine schöne Zusammenfassung über die Geschehnisse in Wien, die ich jetzt berichten werde, weil ich quasi, weil sich eins zu eins Parallelen ziehen lassen zu allem. Also bei den Untersuchungen und Razzien in Berlin, die übrigens auch zeitgleich in Athen stattgefunden haben, um diese kriminelle internationale Organisation, die um den G20-Gipfel herum entstanden ist, aufzudecken. Keine Ahnung, ist ja einfach immer dasselbe Lied. Erstens. Gegenstand der Ermittlungen sind Angriffe auf organisierte Rechtsextreme. In den Worten der Behörden der Kampf der Antifa gegen rechts. Dabei wird eben nicht nur wegen der Angriffe selbst ermittelt, sondern eine Organisation konstruiert, die nun verfolgt werden soll. Diese Art Ermittlung fasst den Kreis der potenziell Betroffenen sehr weit. Mit dem 278a sind Überwachungsmaßnahmen wie unter anderem Handyüberwachung oder Observationen rechtlich gedeckt und unkompliziert durchsetzbar. Und zwar auch ohne, dass eine Beteiligung an Angriffen vorgeworfen wird. Der Ablauf der Anhaltungen zeigt, dass es aktuell hohen Ermittlungsdruck gibt. Eine Wohnung wurde von mit Maschinengewehr bewaffneten Beamten der Spezialeinheit Cobra gesichert. Mehrfach wurde versucht, gewaltsam und überfallsartig an entsperrte Handys zu gelangen. Das unterstreicht auch, wie wichtig es ist, Handys, PCs und Speichermedien konsequent zu verschlüsseln und dabei sichere Passwörter, keine Fingerprints oder Face-IDs zu verwenden. Und nein, das gilt nicht nur für militante AktivistInnen und auch nicht nur für organisierte Antifas. Drittens, die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Es ist damit zu rechnen, dass nach wie vor Ermittlungs- und eventuell auch Überwachungsmaßnahmen laufen. Das letztendliche Ausmaß des Ganzen ist damit auch noch nicht abschätzbar. Was heißt das für uns AntifaschistInnen? Erstmal ganz wichtig, solidarisch und aktiv bleiben. Ermittlungen wegen Organisationsdelikten wie 278a führen kaum je zu Verurteilungen, haben jedoch eine zersetzende und lähmende Wirkung. Unsere Angst und unser Rückzug ist ihr Erfolg. Außerdem ist es wichtig, nicht in Distanzierungen zu verfallen. Repression will spalten. In die braven, gesetzestreuen Antifaschistinnen und die böse, militante Antifa. Gehen wir diese Strategie nicht auf den Leim. Wir sind alle Antifas, egal wie unser Aktivismus aussieht. Und zu guter Letzt, unterstützt die Betroffenen. Dazu gibt es viele Wege. Spenden könnt ihr über die Rote Hilfe Wien, aber auch Öffentlichkeit hilft und Solidaritätsaktionen sind in solchen Situationen immer gern zu sehen. So viel dazu. Genau, zu den Razzien in Berlin und Athen wurde eigentlich schon auch ausführlich in den Medien berichtet. Gleichzeitig gab es dann, was ist heute? Der 18. vorgestern, hunderte von Leuten, die in Thessaloniki auf die Straße gegangen sind, das einstmals abgebrannte Libertatia, was ja von Faschistinnen angezündet wurde vor 2 Jahren, 3 Jahren. Ist auch schwer, tut mir leid, ist manchmal schwer, denn die jüngere Historie genau im Schädel, im Blick zu haben, wenn eins das nicht so aufgeschrieben vor sich hat, sondern wie ich einfach so frei vor sich hinspricht, um die Zusammenhänge irgendwie ins Gedächtnis zu rufen. Gab es also mehrere hundert Leute, die auf die Straße gegangen sind und vor allem auch die gefordert haben, dass alle Gefangenencamps für Geflüchtete in Griechenland geschlossen werden sollen. This is on the upside. Und es gab in Leipzig eine schöne Sponti am Mittwoch auch, genau, nach den Polizeirazzien in Berlin und Athen. Ja, also es geht auch überall alles weiter. Die Menschen lassen sich einfach nicht unterkriegen, obwohl ich schon sagen muss, dass ich immer weiter erstaunt bin, mit welcher rechten Härte das Klima weiter aufgekocht wird. Derweil habe ich auch gelesen über die Aufstände in sehr vielen verschiedenen Ländern und habe komplett den Überblick verloren, was wo passiert, wenn ich ja in den letzten 2 Wochen noch einiges aufzählen konnte, ist schon wieder so viel dazugekommen. Kolumbien zum Beispiel, von Kolumbien hätte eins auch, oder ich zumindest nie gedacht, dass was so baldigs passiert. Da wurde auf jeden Fall eine Polizeistatue niedergerissen und es gibt riesige Graffitis und es gibt sehr viel Polizeibrutalität, die thematisiert wird und angegangen wird auf einmal. In den USA geht auch alles weiter und daher dazu ein kurzer Bericht zum Abschluss. Das war Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krise oder Krone oder Krise. Heute zum Thema Testament.
There was something that you mentioned that I've been thinking a lot about, which was the surge of right-wing protests that have kind of taken the momentum of the movement against authoritarianism or, you know, allegedly against authoritarianism. And I was thinking about that because here we actually had, I think, well, very close to the beginning of the pandemic, there were lots of protests that were all right-wingers, usually including a lot of, like, open fascists, who were going to the Capitol building, the government building of states that had imposed lockdowns. That happened here in Ohio, it happened in Kentucky and in Michigan, and I think it also happened in a number of other states nearby. I'm not sure if it happened in Indiana or not, but basically they would go to the Capitol's armed and demand the states reopen, and in some cases, like in Michigan, they actually entered the buildings all carrying guns, and in Michigan, I believe they even stood over, they stood on the balcony over where lawmakers were, where the, like, state, you know, house of, basically, like, the state parliament was making decisions. So it was this very kind of scary thing going on, and I think a lot of us here, it was different because, you know, the states were not doing very much even to kind of help facilitate some sort of a response to the virus. Certain states shut down, but when they shut down, you know, the people who depended on their jobs on a week-to-week or month-to-month basis to pay their rent were in a pretty bad situation, although there was an expansion of unemployment benefits, but that didn't really apply to people who, you know, who were working informal jobs or working under the table or whatever. So, yeah, but it was interesting because I remembered sort of feeling, I don't think it was the same feeling as what you were describing, but a similar feeling when that was going on, because we were all kind of in shock, and also I think a lot of us were kind of more focusing on mutual aid projects, and I think the restrictions that were imposed were a lot less severe here than in Europe. And in some ways, I think a lot of people really wanted more more things to be shut down, which was an interesting thing to see. But I think another thing that happened here that was entirely different was, you know, that happened and it never really got much momentum because they reopened most of the states and then there was a huge spike in coronavirus again. But then at the end of June, or sorry, the end of May, all of the protests started and it kind of, I mean, everyone kind of forgot about that happening, the protests against the lockdowns. So it was almost kind of an accident, maybe, that those didn't really gain that much momentum. I'm not entirely sure about that, but yeah, I don't know. I've been thinking a lot about that because it seems like a really problematic, obviously, thing going on in Germany and in Europe, and there is some of that happening here now, like with the QAnon people. I don't know if you're familiar with that kind of cyber mystical conspiracy weirdness, but yeah, so scary times.